Mountain Potters. Ja. Das ist bitter. Fahr den Gabelstapler vor, wir gehen an den Strand mit dem Podcast. Das ist bitter. Figgy Leute, das ist bitter. Und wenn sich hier jemand über Unregelmäßigkeiten beschwert, dann soll er selber einen Indie-Podcast betreiben, der über 5 Jahre wöchentlich ohne Werbung auf allen Portalen rauskommt. Ja. Yeah. Das ist kein Mimimi, das ist die Realität. Daniel macht jetzt Let's Dance und kümmert sich um Fans. Hauke ist der Herr der Millionen, Licht am Weihnachtshundpark, aka Botanischer Garten. So wie ging der geile Refrain noch einmal? Fahr den Gabelstapler vor, Benno Meyer ist am Start. Auf der Bühne, das ist bitter und im Podcast. Da. Das ist bitter. Fahr den Gabelstapler vor, wir gehen an den Strand mit dem Podcast. Das ist bitter. Das ist bitter. So wie ging der geile Refrain noch einmal. So wie ging der geile Refrain noch einmal. So wie ging der geile Refrain noch einmal. So wie ging der geile Refrain noch einmal.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, wir haben den 20.11.2025 und es ist Folge 285, wie ihr gemerkt habt. Kommt Astra Colada halt gerade alle 2 Wochen nur raus. Das liegt daran, dass Daniel Hüttmann mit den großen Stars auf Tour ist bei Let's Dance und ich im Winter-Weihnachts-Wunderland gefangen bin. Und da sitze ich auch gerade in meinem großen Geschenke-Büro-Container, habe mir den roten Samt angezogen und begrüße heute einen weiteren Gast, bekannt aus der Kulturszene als unwahrscheinlich unfassbar guter Musiker und Lebemann. Und ich sage Benno und du sagst Meier, Benno.
Meier.
Benno.
Meier.
Wenn ich den Namen Benno Meier wenn ich den Namen Benno Meier höre, stellt man sich dann doch im ersten Moment Benno jemanden vor, der Stapler fahren kann. Kannst du Stapler fahren?
Natürlich.
Richtig, aber auch Gitarre spielen.
Ja, das auch.
Hast du schon mal das kombiniert miteinander, auf dem Stapler Gitarre gespielt?
Kommt meistens nicht so gut an.
Wo?
Beim Staplerfahren.
Achso, ich dachte auf der Bühne. Nee.
Ich würde gerne mal auf Bühnen spielen, wo ich mit dem Stapler rauffahren könnte, ja.
Das stimmt. Du bist Musiker.
Ja.
Und das schon seit einer ganz, ganz langen Zeit. Warst du schon mal bei uns im Podcast? Nein, ne?
Nee, ich habe mal tatsächlich vor, ich weiß gar nicht, vor 3 oder 4 Jahren hatte ich mal die Anfrage bekommen über einen Kollegen, der gefragt hat, der von dir die Anfrage bekommen hat, ob ich bei dem Podcast oder eher bei dem Podcast Musik machen könnte, dass ich sie mache. Und ich habe tatsächlich mal so ein Intro und zwischendrin Musik einfach gemacht.
Ja, da, 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 da.
Genau.
Oh, wenn ich es noch finde, dann packe ich es vor die Folge. Ansonsten gibt es wieder künstliche Intelligenz. Aber das war sehr, sehr gut. Da kannte ich dich noch nicht. Da wurde mir, stimmt, dann habe ich dir auch einen Gig noch besorgt.
Ja, und weißt du was, das ist total verrückt, weil letztens habe ich einen Namen gesucht bei WhatsApp, habe ich einen Namen gesucht und plötzlich war da so ein Kontakt und so ein Chat, wo ich überhaupt nicht verstanden habe, wer das ist, bin draufgegangen, dann stand die letzte Nachricht, willst du ein Bier, und ich dachte mir, was ist das für ein Chat, und dann ist mir gekommen, dass das quasi der Lehrer damals war, der für mich verantwortlich war bei diesem Konzert, wo ich bei dieser Abschlussfeier oder so gespielt habe, und der, genau.
Der stand deswegen, nur drin, willst du ein Bier?
Wir hatten wirklich kaum Chatverlauf, weil wir nur telefoniert hatten und da war irgendwie so, passt das für dich am Dienstag? Und dann die nächste Nachricht war, willst du ein Bier? Schöner Chatverlauf.
Ja. Du hast jetzt gerade in der letzten Zeit wieder Musik veröffentlicht.
Das ist richtig, ja.
Du spielst bei einer Band, die, ich wollte jetzt gerade Karat sagen, aber das stimmt ja nicht ganz. Karate.
Carrera.
Carrera, ah fuck, es tut mir voll
Carrera
leid.
Carrera mit K.
Carrera mit K. Und bist jetzt aber solo unterwegs.
Auch, ja, das bin ich tatsächlich schon sehr lange, aber unter einem anderen Pseudonym damals noch und jetzt...
Du immer mit deinem Pseudonym, ja, früher hieß es noch Ben Davidson.
Ja, stimmt, Ben Davidson ist aber nur mein Social-Media-Name eigentlich gewesen.
Wie bist du auf den Davidson gekommen?
Ich bin, mein zweiter, eigentlich heiße ich nicht Benno Meier, sondern Benjamin David Meier. So mit Namen, ne, ja. Benjamin David Meier und damals, als halt Facebook gerade so hochkam, wurde damals noch gesagt, man soll nicht den echten Namen wegen Datenschutz und sowas angeben. Und deswegen habe ich dann Ben und Davidson, zweiter Name David und dann einfach Son draus gemacht. Und dann hieß ich Ben Davidson und das hat sich irgendwie bis heute durchgezogen, dass ich so heiße.
Finde ich aber auch einen sehr lässigen Künstlernamen.
Ja, das stimmt.
Und wie ist jetzt dein lässiger Künstlername für das Projekt, was du jetzt gerade machst?
Sehr lässig, namens Bitter.
Was übrigens auch ein fantastischer Indie-Name ist.
Danke.
Wie weit bist du bei Bitter?
Ganz am Anfang weil das war so ein bisschen aus der Zeit heraus, mit Carrera haben wir gerade Pause. Das war eine sehr intensive Zeit, so bis Anfang letzten Jahres ungefähr. Und dann habe ich so gemerkt, boah, das war ganz schön stressig die letzten 3 Jahre so, und habe fast ein halbes Jahr Pause gemacht, gar keine Musik mehr gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich mache die Musik gar nicht mehr für mich. Und nach einem halben Jahr habe ich angefangen, wieder so ganz klassisch die Gitarre in die Hand zu nehmen, einfach Songs zu schreiben. Und irgendwann, Anfang diesen Jahres, 2025, habe ich dann entschlossen, komm, ich habe einfach Lust, diese Songs nochmal zu veröffentlichen, aber unter einem neuen Namen, weil es auch so neue Gefühle, neue Welt, also ich mich auch natürlich verändert habe auf eine Art und Weise und das dann so zusammengepackt habe in etwas Neues.
Aber wenn jemand sagt, er hat das Gefühl, er macht die Songs gar nicht mehr für sich,
ja,
für wen machst du die denn dann?
Ja, es war schon tatsächlich so, dass ich immer den Gedanken hinter einer Idee hatte, sie auch veröffentlichen zu müssen. Also es war nicht mehr so, früher habe ich zum Beispiel als Jugendlicher mit Musik angefangen und habe so Songs einfach gemacht, wie es halt gerade kam und habe nicht darüber nachgedacht, wie ich sie veröffentliche oder ob es vielleicht ankommen könnte, wie ich sie am Ende auch irgendwie darstelle in Form von Videos oder was auch immer, so oder Social Media oder wie auch immer, sondern habe es nur für mich gemacht so. Und dann kam irgendwann so, ich habe den Popkurs auch gemacht hier in Hamburg, das ist eben so ein Förderprogramm und seitdem hat sich das so entwickelt, dass ich eigentlich nur noch Ideen als endgültige Songs gesehen habe, wie sie veröffentlicht werden und nicht mehr nur die Musik zu haben, das ist schwer zu erklären. Nicht mehr so das für mich zu machen, sondern eigentlich wirklich eben, wie kann ich das veröffentlichen, wie kann ich da das kommerziell irgendwie auch vermarkten, so in gewisser Weise.
Das heißt, bevor der Song überhaupt fertig gewesen ist, hast du schon drüber nachgedacht, wie würde eigentlich eine Social-Media-Kampagne dafür
zum
aussehen?
Zum Beispiel, genau.
Echt?
Ja. Und das ist halt so das, was ich auch sehr schade finde allgemein in der Musik gerade, dass es eigentlich eher ein Markt, richtiger Markt ist, also eigentlich nur noch darum geht, um Geld, wie kann ich das vermarkten, wie kann ich das groß machen, so ein Projekt, und nicht mehr darum geht, dass KünstlerInnen irgendwie sich selbst entwickeln können und einfach aus sich heraus die Musik machen, so, sondern es geht immer um dieses Kommerzielle noch mit. Und das wollte ich eben umgehen, ich wollte mehr wieder Musik für mich machen, weil das ja etwas in mir drin ist, was passiert und nicht eigentlich immer nach außen gehen muss. Und das habe ich eben mit Bitter, beziehungsweise bevor ich Bitter gegründet habe, wieder so ein bisschen gefunden, wieder Songs für mich zu schreiben, ohne diesen kommerziellen Gedanken. Und das merke ich jetzt auch gerade bei der Veröffentlichung, wenn ich das jetzt unter Bitter neue Songs veröffentliche, dass ich mir schwer tue, da irgendwie ein Bild zu schaffen, irgendwie das so krass zu vermarkten oder so, sondern ich möchte das eigentlich eher als was Eigenes haben. Ich veröffentliche Musik, weil es mir Spaß macht und nicht um irgendetwas zu erreichen damit.
Da kommt dieses wer das eine liebt, muss das andere mögen.
Ja.
Irgendwie. Und die andere Sache ist, du willst ja trotzdem Musik veröffentlichen, oder? Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich habe hier einen Haufen an Songs wie ein Tagebuch, aber das bleibt halt verschlossen auf meinem Nachttisch. Und wenn ich das öffne und dann höre, dann gibt es mir etwas, aber am besten soll da keiner reingucken. Du möchtest das doch schon teilen, oder nicht?
Das finde ich nämlich immer verrückt, weil warum, du veröffentlichst ja auch Musik, warum veröffentlichen wir die Musik eigentlich? Weißt du, wie ich meine?
Weil ich ein Ego-Problem habe.
Ja, das ist wahrscheinlich die Antwort, dass man so ein Ego-Problem hat. Aber so ist es auch wirklich, weil im Leben, bei mir ist es schon so, dass ich auch oft mit Selbstzweifeln zu kämpfen habe. Und dann die Rückmeldung von Leuten, dass die Songs cool sind oder der Text gut ist oder dass die Leute sich damit identifizieren können, macht auf jeden Fall etwas mit mir, was mir Selbstbewusstsein gibt, allgemein im Leben auch. Ich glaube auf jeden Fall, dass da ein Antrieb da ist, auch so die Musik zu veröffentlichen. Andererseits ist es halt auch so, dass es sprießt aus mir raus, weißt du? Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine Idee, ein Möbelstück zu bauen. Ich habe so eine Vision von einem Möbelstück und ich würde das gerne einfach bauen.
Was du tust?
Was ich auch tue, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel professionell machen würde, dann ist ja auch so ein bisschen auf eine Art und Weise. Ich möchte das ja mit den Menschen teilen. Ich kann ja nicht die Wohnung komplett vollstellen, sondern ich möchte ja, dass Menschen das toll finden und bei sich in die Wohnung stellen und benutzen, so auf eine Art und Weise. Weißt du, wie ich meine? Und so ist ja mit der Musik, finde ich, eigentlich ähnlich. So, das ist ja etwas, was aus uns rauskommt und irgendwo muss es ja hin. Ich finde, das ist ja so ein bisschen so kanalisieren fast und irgendwohin muss es raus, damit man das so auch abschließen kann, vielleicht auf eine Art und Weise, diesen Prozess oder das, was aus einem rauskommt.
Ach so, das heißt, im Sinne von, ich baue einen Stuhl, du bist gerade dabei, einen Stuhl fertig zu bauen, aber im Hinterkopf klopft da jemand an und sagt so, wie müsste eigentlich der Tisch dafür aussehen, damit dieser Stuhl dazu passt, Und wem müsste ich eigentlich diesen Tisch dann geben, dass ich nicht nur meine Arbeit, die ich da reingesteckt habe, bezahlt bekomme, sondern dass da auch noch ein bisschen was an Miete bleibt? Und wenn ich jetzt schon den Tisch habe, wie müsste eigentlich die Lampe da oben aussehen? Und das erzeugt dann halt, während man eigentlich immer noch dabei ist, den Stuhl fertig zu machen, unfassbar viel Druck erzeugt. Und man eigentlich gar nicht mehr dazu kommt, den Stuhl halt auch nicht fertig zu machen, weil diese ganze Einrichtung ja schon im Kopf ist und man sich die ganze Zeit Gedanken macht, an welche Möbelgesellschaft gebe ich eigentlich diese Einrichtung dann?
Ja, aber genau dieser Schritt, der ist eigentlich, sollte von den Leuten ausgeführt werden, die nicht wissen, wie man einen Stuhl baut. Das ist ja in der Musik genauso, weißt du, wenn ich jetzt einen Song schreibe, dann muss ich den heutzutage eigentlich vermarkten. Ich muss ja alles machen. Ich muss ja von der Idee der Vermarktung hin zu Social Media, hin zu Buchhaltung, also wirklich alles ja selbst machen als musizierende Person. Aber früher war es ja auch so, dass da eigentlich Leute den Song genommen haben, die fanden das cool und dachten, ey, das kann man gut vermarkten, obwohl sie nicht wissen, wie man einen Song schreibt. Die fanden es einfach nur gut und haben es dann vermarktet. Das war nicht die Aufgabe des Künstlers oder der Künstlerin. Genau.
Hast du eher das Gefühl, dass es eigentlich noch um den Song an sich geht oder ob es sich noch um den Stuhl dreht oder eigentlich eher um den Tischler oder die Tischlerin, die den gebaut hat?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Das ist ein echter Meier.
Ja.
So gut sieht er gar nicht aus, aber er ist von Meier.
Ja, ja, ja.
Und ist das, was eigentlich Druck erzeugt? Dass es eigentlich dann doch eher um die persönliche Situation geht. Weil mir geht es halt so, gerade bei der Musik, geht es mir halt ultra sehr auf die Eier, dass ich als Person Hauke Horreis, egal welches musikalische Projekt, eigentlich immer online sein muss. Mhm. Und egal was, so Hauptsache Content. Also, egal ob es guter oder schlechter Content ist, aber ich muss halt irgendwie Content liefern und es geht darum, meine Person in der Öffentlichkeit darzustellen. Und es geht dann gar nicht mehr um die Songs an sich, sondern einfach, wie ich spreche, wie ich rede, was mir passiert ist. Lande ich mit irgendeinem Video irgendetwas Virales? Liegt da der perfekte Song darunter? Kommt der vielleicht sogar von mir? Sorgt das dafür, dass der Song halt viral geht, weil ich als Person viral gehe? Ist das zu... Mann, was für ein hartes Ding um 9 Uhr morgens.
Ja. Naja, davon träumt man ja auch, ne?
Aber Frage ist halt, stresst dich das?
Auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin auch gar nicht gut darin. Und das ist etwas, was ich erst lernen musste, auch zu akzeptieren, dass das vielleicht nicht meine Welt ist, so. Und das aber die Welt ist, wie sie gerade ist, so. Das heißt, ich muss es ja irgendwie auf eine Art und Weise tun, aber ich entscheide mich gerade immer mehr dagegen, es zu tun, mit den natürlich auch mit der Folge, dass ich wahrscheinlich nicht einfach so über diese Viralität, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob das tatsächlich das Wort gibt, aber dass ich viral gehe und dadurch meine Musik erfolgreich wird. Ich entscheide mich gerade eher wirklich, ich sage, ich kann das nicht gut, ich möchte das auch gar nicht, ich bin nicht gut darin, das die ganze Zeit zu tun, weil es mich auch wegnimmt von der Musik, die ich eigentlich machen möchte. Und hin zu dem, ich veröffentliche diese Musik, weil es mir gut tut. Also die positiven Dinge aus so einer Veröffentlichung, aus dem Songwriting und sowas rauszuziehen und die negativen Sachen wegzuschieben. Also ich will nicht Social Media machen. Ich bin gerade auch sogar eher dabei zu sagen, ich habe letztens so ein Oma- und Opa-Handy quasi mal gesucht, so ein Klapp-Handy, weil ich weg will von Social Media.
So Nokia 3210.
App. Ja, aber es gibt so ganz geile mit so, oh, ja, okay, große Tasten ist jetzt nicht das Ding, aber wo halt auch WhatsApp oder was auch immer drauf ist, weißt du, dass ich noch Nachrichten beantworten kann, aber halt weg von diesem... zu gucken, was in der Welt eigentlich passiert, weil es mich so krass weg auch von mir selbst bringt. Und genau das ist das Thema, wenn ich jetzt einen Song veröffentliche und die ganze Zeit Social Media mache, aber das Gefühl habe, fühlt sich nicht gut an, dann mache ich ja etwas, was mich wegbringt von der Musik, von dem, was ich eigentlich geschrieben habe, von dem, was ich eigentlich zeigen möchte, so. Und nur dafür, dass vielleicht mehr Menschen erreicht werden, es ist mir das eigentlich gar nicht wert, so, weil darum geht's mir, glaube ich, gar nicht, so. Ach, es ist immer so schwer, weil ich so mittendrin bin in so Gedankengängen, wie man merkt, deswegen ist es schwer, es zu definieren, was ich damit meine, aber ich möchte zum Beispiel gar nicht mehr jetzt so Social-Media-Zeug machen. Ich möchte nicht mehr irgendwelchen Trends hinterherlaufen, so, sondern einfach viel mehr bei mir sein, so, und das für mich tun.
Und das klingt ja auch nach einem gesunden Schritt.
Ja, ich denke auf jeden Fall, weil das ist ja wirklich, etwas, was mich sehr viel beschäftigt hat, wo ich eine Lösung finden musste. Also es ging nicht mehr, ich konnte dann nicht mehr weitermachen, weil ich immer an diesen Punkt gekommen bin, oh, ich muss aber noch Social Media machen, ich muss noch Reels machen und bla bla bla. Und es mich gestresst hat und ich musste ja eine Lösung finden. Und ich gemerkt habe, okay, die Lösung ist aber nicht, noch mehr Social Media zu machen, wo ich selber mich auch cringe finde auch und mich anschaue und mir denke, oh, ist das cool, ist das uncool, ich weiß nicht, bin ich das überhaupt? Und da musste ich eben eine Entscheidung treffen. Und jetzt gerade bin ich wirklich im Endprozess dieser Entscheidung zu sagen, ich mache das in der Form nicht. Ich mache nur so viel, wie es sich richtig anfühlt, und nicht das, was ich muss oder was von mir erwartet wird in gewisser Weise vielleicht.
Ich sitze hier gerade und frage mich, wie war das wohl in den, weiß ich nicht, Ende 90er, Anfang 2000er? Weil wie würde denn halt da ein Benno Meier sitzen und darüber sprechen? Und ist es vielleicht einfach damals diese Hast von Interview zu Interview, von Radiointerview zu ja. MTV, zu Viva 2, zu zum nächsten Abendblatt. Eigentlich möchte ich nur Musik machen, aber ich bin die ganze Zeit nur unterwegs durch Deutschland und muss meine neue Single im Radio promoten. Ich bin so alle.
Mhm. Ja.
Was es heute ja im Prinzip ja nicht mehr gibt.
Ja.
Also es gibt ja nicht mehr die wirklichen großen Formate wie damals oder diese kleinen Formate, wo Künstler auch so im Mittelbereich halt die ganze Zeit hinreisen mussten, beziehungsweise Interviews geben mussten, wo sie versucht haben, ihr neues Album oder ihre neue Single zu promoten, sondern das ist ja vollkommen weggefallen, sondern sie sind sozusagen hier, das ist das Handy, das ist deine eigene Verantwortung.
Ja, ja.
Bitte.
Ja, voll. Ich glaube, damals war es auch nicht einfach. Wir haben ja ganz viele Beispiele, die auch irgendwie dahin gehen, ne? Dass viele Menschen, die zum Beispiel einen plötzlichen Erfolg hatten, komplett daran kaputt gegangen sind. Auch an diesem Stress, an dieser Aufmerksamkeit irgendwie kaputt gegangen sind. Daher, ich glaube, das ist heute genau das Gleiche eigentlich, aber viel intimer und passiert viel mehr zu Hause, weil es nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, weißt du?
Wenn wir Freunde wären, hättest du so eine Scheiße gar nicht gesagt.
Ja, warum?
Welche Band?
Wenn wir Freunde wären, hättest du so eine Scheiße, das weiß ich nicht.
Tic-Tac-Toe.
Oha.
Die große Tic-Tac-Toe-Aussprache.
Okay, krass.
Die richtig nach hinten losgegangen ist.
Das habe ich, aber Tic-Tac-Toe habe ich auch nie so richtig mitbekommen.
Riesengroß.
Ja.
Prinzip wie Sixten.
Ja.
Bloß damals.
Sixten, Tic-Tac-Toe. So noch zwei Namen, könnte man noch zusammenwerfen. ja, also ich habe zum Beispiel, ja, das ist natürlich jetzt immer komisch, so ein Buchreferenz, aber es, tatsächlich eins meiner Lieblingsbücher ist Ansichten eines Clowns von Heinrich Böll. Und es geht darum, dass so ein Clown sehr erfolgreich war und immer irgendwie bei so Geschäftsfeiern und sowas sehr gut Geld verdient hat, indem er irgendwelche Stücke gezeigt hat und plötzlich gemerkt hat, dass seine Zeit vorbei ist und weniger Geld für Auftritte da sind, er kleinere Auftritte nur noch spielt, eigentlich was ihm gar nicht mehr so viel Spaß macht, dadurch viele Dinge nicht mehr zahlen kann. Und er plötzlich in so ein Loch fällt und da nicht weiß, wie er rauskommen soll. So. Und das zeigt das, also ist sehr negatives Buch auch und sehr, 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 sehr krass auf eine Art und Weise, zeigt aber genau das, wovor ich auch immer Angst hatte oder beziehungsweise auch froh bin, jetzt zum Beispiel nicht so ein ganz groß gewesen zu sein. Ich stelle mir es sehr schwer vor, in der heutigen Zeit sehr erfolgreich gewesen zu sein und auf diesem Erfolg weiterreiten zu wollen, aber es vielleicht nicht mehr zu können. Also der Fall, wenn man oben war, ist ja so krass nach unten, wenn man plötzlich nicht mehr stattfindet. Wenn das nächste Album, wenn man ein Album produziert hat, das einen erfolgreich gemacht hat und das nächste Album eher floppt und man sofort unten durchgeworfen wird, weißt du, wie ich meine? So, dass das halt KünstlerInnen sehr krass in einfach so, weil man ja sehr viel aus sich raus zeigt, also sehr viele Gefühle zeigt mit den Songs, die man normalerweise macht, ja so ein Fall einfach einen komplett kaputt machen kann. So. Weshalb ich froh bin, jetzt gerade eigentlich mein Leben lang zwar Musik zu machen und immer darum zu kämpfen, irgendwie damit meine Miete zahlen zu können, aber nie tief gefallen zu sein so oder tief fallen zu müssen. Ach, wie soll ich das, ja.
Da fällt mir ein Witz ein.
Oh, jetzt
mal gucken, ob ich die noch hinkriege.
Ansichten eines Clowns.
Geht Witz. Ein Mann zum Psychiater.
Aha.
Und sagt, Doktor, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin den ganzen Tag nur noch traurig und zu Tode betrübt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann sagt der Doktor, ich gebe Ihnen einen Rat. Jetzt am Wochenende ist der Zirkus in der Stadt. Da ist der Clown, der große Papatino. Gehen Sie hin und lachen Sie sich kaputt. Dann sagen sie, aber Herr Doktor, ich bin der große Papatino.
Der große Papatino. Ja.
Ja. Kann ich verstehen. Also die Angst vorm Fallen kann ich verstehen. Und vor allen Dingen halt auch die Angst, nicht die Angst vorm Fallen, sondern was machst du in der Angst für Sachen, die du vielleicht vorher nicht gemacht hast, nur weil du auf dem gleichen Level sein willst.
Ja.
Dann trifft man auf einmal unfassbar idiotische Entscheidungen.
Ja.
Wir waren ja mit der Band Oldville niemals wirklich riesengroß, ja, aber wir hatten halt einmal so einen Teilerfolg und ein Album gemacht, das hieß Phoenix, und wir feiern jetzt nächstes Jahr feiern wir 10-jähriges, und das war so das Erfolgreichste, was ich als Musiker gemacht habe mit Radio Airplays, und auf einmal war so dieses Gefühl von, jetzt könnte da was richtig gehen.
Ja.
Das war noch ein bisschen die alte Zeit, TikTok gab es noch nicht, Instagram war gerade so, oh, man sollte mal vielleicht Instagram machen. Das lief sozusagen über Print und über Radio sehr, sehr gut, und man hat das Gefühl gehabt, so, jetzt ist man wer.
Ja.
So, und danach hast du ein Album gemacht, was keinen mehr interessiert hat. So, und man war so, hä, aber es hat beim letzten Mal doch so funktioniert, was machst du dann? Ah, du musst halt noch mehr Energie und noch mehr Stuff halt reinstecken. Dann kam Corona und dann sagst du, okay, aber mit dem nächsten Album auch alles hineingesteckt, auch finanziell, was wir da an Geld hineingeboostet haben, war vielleicht das Vierfache von dem, was wir in die Phoenix hineingeboostet haben.
Ja.
Und es war das kommerziell Unerfolgreichste, was ich jemals gemacht habe.
Ja.
Selbst unsere allererste EP 2007 hat sich mehr verkauft als das Album, was wirklich schön gewesen ist, aber es hat sich niemand mehr dafür interessiert. Und dieses Gefühl war so, und du hast so viel, ich habe so viel strange and stuff gemacht, also nicht gepennt, weil viele Reels geschnitten, weil alles auf Leute angerufen, gesagt, ey, hört da noch mal rein. Also es hat einfach nicht mehr funktioniert.
Ja.
Und ich habe einfach gemerkt, so daran bin ich wirklich kaputt gegangen.
Ja.
So, und auch weil sich auf einmal das Game geändert hat, weil von der Phoenix zu Rom war auf einmal dieses Instagram-Game auf einmal groß, und auf einmal waren Reels groß, und in diesen Zug aufzuspringen, zu spät, irgendwie gar nicht geschnallt. Dann das irgendwie dann doch geschafft, raufgesprungen, dann aber jemand gesagt, ey, ja, TikTok, Musical.ly ist zu TikTok geworden, warum fangt ihr nicht damit an? Ja, wir machen jetzt erstmal Instagram. Dann auch das total verpasst, so. Und das war irgendwie voll strange, und ich merke das halt gerade, weil wir jetzt damit nächstes Jahr mit dem Phoenix-Album nochmal, wir gehen nicht auf Tour, wir machen nur eine 10-jähriges Geburtstag, also eine Geburtstagsparty, und wir haben nur einen Post gemacht, und ich habe gedacht, ey, vielleicht kommen 40, 50 Leute oder sowas, zack, ausverkauft.
Ja.
Aber nur, wir spielen das Phoenix-Album von Anfang bis Ende.
Voll geil.
Und das ist voll geil irgendwie. Und deshalb habe ich mir das Album nochmal angehört und nochmal gemerkt, war auf so einer Zeitreise, ist voll lange her, dass ich es nicht mehr gehört habe, ist richtig. Und habe dann einfach gedacht, wow, das ist aber auch eine andere Zeit.
Ja.
Willst du eigentlich nochmal, ne, wenn jetzt jemand sagen würde, ey, aber mit dem Album auf Tour nochmal die Ochsentour machen, dann wird es richtig erfolgreich. So, willst du das eigentlich nochmal?
Ja.
Und zwar halt dieses, nee, ich möchte das jetzt noch einmal so komplett durchspielen. Und dann möchte ich aber auch wieder was Neues machen. Ja.
Aber genau das ist auch der Punkt, den ich meine, weißt du? Es klingt so ein bisschen, als wärt ihr dann irgendwann hinterhergelaufen so. Einfach so geguckt, wie schaffen wir es, also dass alles, was danach kam, jedes Album, eher so ein Versuch war, das zu bedienen, was irgendwie gefordert ist oder was vielleicht eben das bringen kann, anstatt so komplett frei von allem einfach herauszuarbeiten, einfach die Musik, die kommt, zu nehmen und selbstbewusst irgendwie in der Form, wie man das halt möchte, zu veröffentlichen. Das ist genau der Punkt, den ich eben hatte und was ich nicht mehr möchte. Und ich glaube auch tatsächlich, der deutsche Markt ist ein bisschen kaputt, sage ich ehrlich, so, also ich glaube, dass der deutsche Markt sich krank kaputt gemacht hat. Wenn ich jetzt in den internationalen Markt schaue, sieht man immer wieder so Acts, wo ich das Gefühl habe, wow, die bringen was Neues. Und das ist so echt und fühlt sich so krass an, wenn man das anhört, dass das halt einfach so wie Billie Eilish im Kinderzimmer entstanden ist. Weißt du, wie ich meine? Das ist so 100% echt. Ja, zum Beispiel Billie Eilish mit dem ersten Album. Das ist so ein Beispiel. Das ist einfach nur im Kinderzimmer entstanden. Einfach so unkommerziell gedacht, komplett aus dem Moment hinaus. ohne groß kommerziell zu denken. So.
Gabst du sowas wie Billie Eilish würde in Deutschland funktionieren?
Ich glaube, der deutsche Markt würde sowas gar nicht richtig wollen. Sondern der deutsche Markt, also so mein Gefühl durch die Beobachtung der letzten 10 Jahre, in denen ich jetzt, sage ich jetzt mal, den Markt beobachte und Musik mache, habe ich das Gefühl, dass der deutsche Markt immer hinterher ist und immer versucht wird, aus etwas Neuem so viel wie möglich rauszuholen. Also wir haben zum Beispiel einen Act, der plötzlich größer wird, der dann über Instagram oder Social Media plötzlich Aufmerksamkeit bekommt. Das wird dann landgezogen, wird groß gemacht und danach werden ganz viele Acts, die genauso klingen, hochgezogen, um so viel wie möglich aus dieser Zielgruppe quasi rauszuholen finanziell, bis es nicht mehr funktioniert und dann wird das nächste irgendwie genommen. So fühlt sich's an.
Wäre ein Beispiel für dich Ikimel?
Mit der habe ich mir zum Beispiel gar nicht groß auseinandergesetzt.
Hast du ein anderes Beispiel?
Ich würde jetzt mal klassisch Provinz zum Beispiel sagen, also dieses Indie-Boyband-mäßige. So, wir haben einfach, ich will über niemanden irgendwie hinwegziehen, sondern eigentlich eher nur die Stimmfarbe zum Beispiel einer männlichen Stimme mit deutschen Texten ist, seit es Provinz gibt, rau, trotzdem jung, aber rau und kräftig und sehr schreiend so. Und das wird gerade eine Person nach der anderen hochgezogen so. Und da haben wir sehr, sehr viele Beispiele eigentlich, gerade die sehr groß sind, Acts, die sehr ähnlich klingen einfach alle. Selbe Stimmfarbe haben, ähnliche Texte und ich habe das Gefühl, irgendwann muss es ja, irgendwann hört es auf und es kommt was Neues. Irgendwer kommt mit irgendwas anderem und dann plötzlich danach gibt es wieder 3, 4, 5, 6 Acts, die genauso hochgezogen werden mit dieser neuen Art so.
Wir haben ein paar traurige Jungs mit langen schwarzen Haaren, abgeschnittenen Handschuhen, die sich Schminke unter die Augen machen und rot-schwarz geringelte Shirts tragen und laute Gitarren spielen mit ein paar Breakdowns. Aber ein bisschen Surfpunk ist auch mit dabei.
Ja.
Und auf einmal haben wir Emo, den Emo der zwei.
Du, das finde ich so krass gerade. Das so, also jetzt habe ich nur beim Reeperbahn-Festival gesehen, als ich mal das Line-Up durchgeguckt habe, ich war nicht da, aber ich habe so ein bisschen Line-Up durchgeguckt, wie viele Bands da waren, die fast Punkrock gemacht haben. Und dann dachte ich mir so, scheiße, ist es jetzt echt so weit, dass im Mainstream der Punkrock wieder angekommen ist?
Ja.
Plötzlich machen alle wieder Punkrock und das ist so traurig, weil das eigentlich so eine Gegenbewegung war und trotzdem jetzt kommerzialisiert wird, weißt du? Also es ist so...
Aber Punkrock wurde doch schon früher auch kommerzialisiert.
Schon, okay, wenn man natürlich jetzt in Richtung Green Day oder sowas guckt, ja, also so, aber es ist trotzdem Mainstream-Punkrock, würde ich jetzt mal sagen. Aber halt wirklich dieses, was du gerade gesagt hast, weißt du, das war schon auch einfach eher immer Nische, kleine Clubs, dreckig und wird jetzt plötzlich so cool hingestellt.
So Alsterdorfer Sporthalle.
Ja,
so in die Richtung. Bestes Beispiel, Turnstile. Turnstile haben in der Alsterdorfer Sporthalle gespielt und haben ein Album rausgebracht, das eigentlich ein Hardcore-Album ist, aber so alle Leute abholt, die auch zum Lollapalooza gehen.
Ja. Ja.
Oder, weiß ich nicht, nebenbei Tame Impala verträumt am Strand hören, gehen dann auch zu Turnstile und kaufen sich ein Shirt für 50 Euro. Für boah, 50 Euro!
Echt, 50 Euro?
Ey, ich hab's nicht geschafft. Ich bin hier im Weihnachtswunderland, bin ich stecken geblieben, aber einer meiner Kollegen ist halt hingegangen und hab gesagt so, ey, kannst du mir ein Shirt mitbringen? Und er meinte so, bist du dir sicher? Ja. Und dann hat er mir am nächsten Tag ein Turnstile-Shirt mitgebracht. 50 Euro, bitte.
Boah, heftig.
Ich meine so, wie bitte 50 Euro für ein Hardcore-Shirt?
Und am Ende steht da Gildan drin, weißt du so.
Nee, da haben sie sich aber die Mühe gegeben, hinten schön noch Turnstile reinzunähen.
Ah, okay, sehr gut.
Das war auf jeden Fall mit drin. Aber,
2 Euro mehr.
Alter. So, da ist der Punkrock gelandet. Im Mainstream.
Ja.
Jetzt haben wir gar nicht über Bitter gesprochen.
Ja.
Letzte Single.
Letzte Single, genau, die ist im September schon rausgekommen, die Zeit, die verfliegt. Es kommt jetzt tatsächlich eine neue Single raus in 2 Wochen, die habe ich jetzt ganz sponti einfach entschlossen, nochmal hochzuladen.
Ganz sponti. Du arbeitest ohne Vertrieb, ne?
Ich mache halt so klassisch über so einen Online-Vertrieb einfach.
Über was macht man das heutzutage?
Es gibt unterschiedlichste. Ich mache das jetzt mit RecordJet, einfach weil da auch mit Carrera haben wir das da zum Schluss drüber gemacht. Einfach nur, dass die Musik hochkommt. So, dass sie hochgeladen wird.
Bezahlt man dafür?
Ja, man bezahlt tatsächlich dafür. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel genau das war, aber für so eine Single, ich glaube so um die 10 Euro oder sowas für eine Single. Und dann gibst du aber nochmal irgendwie ein paar Prozente ab oder so. Ich habe den günstigsten
Deal. Aber dann sorgen die dafür, dass das auf alle Streaming-Kanäle eingespeist wird?
Sie.
Und sorgen dafür, dass nachher die Abrechnung von Spotify und den anderen Streaming-Diensten halt, das heißt, du bezahlst wahrscheinlich erstmal 10 Jahre lang die 10 Euro ab.
Genau. Die ja. Du, die also ich habe mich für 12 Jahre abzahlen entschieden. Man kann so ein Abo abschließen.
Ehrlich?
Nein. Nee, aber bei den Zahlen, die ich jetzt gerade habe, das ist ja das Witzige, weißt du, die Zahlen. Ich habe gar keinen Bock auf die Zahlen zu gucken. Ich habe auch so Spotify for Artists auf dem Handy. Aber da brauche ich jetzt nicht
gucken. Gibt es noch Playlisten, auf die man rauf will?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kenne tatsächlich mehr Playlisten, auf die ich nicht mehr möchte, als Playlisten, auf die ich möchte. Ich würde sie natürlich am Ende mitnehmen. Wobei man sagen muss, dass der große Player, dass ich tatsächlich hart damit kämpfe oder überlege, ich möchte nächstes Jahr ein Album machen, hart damit überlege, dieses Album tatsächlich nicht bei Spotify zu veröffentlichen.
Was viele Leute gerade haben.
Ja. Also einfach nur aus dem Grund, weil mich die Zahlen eh nicht interessieren. So, darum geht's nicht, sondern ich möchte Menschen live, also live spielen und da Menschen erreichen. Und es geht mir nicht um Streaming und deswegen warum? Warum sollte ich denen meine Musik schenken?
Was mir auffällt, ist gerade dieses Jahr, ist mir letztes Jahr schon aufgefallen, und dann sind wir auch wieder bei Bitter. Bitter. Dass viele meiner MusikerInnen Kollegen nicht mehr dieses, ey, jetzt sind wir auf der und der Playlist, jetzt sind wir auf der und der Playlist, vielen, vielen Dank, wir sind auf der und der Playlist. Es gibt keine Dankes-Posts mehr mit den ganzen Playlisten, wo die Leute halt mit ihren neuen Singles drauf landen. Es ist vorbei. Und dann habe ich in meinem Spotify for Artists gesehen, es ist wieder Spotify Wrapped-Zeit.
Ah, ja.
Und ich gehe davon aus.
Die schönste Zeit des Jahres.
Die schönste Zeit des Jahres. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass auch jedenfalls in meinem Kosmos eigentlich gar nicht mehr so viele Leute das Ding halt nochmal bei Instagram hochposten, weil sie alle keinen Bock mehr drauf haben. Ja. Und das ist halt dieses Gefühl, wenn du auch schon selber sagst, ich möchte das neue Album vielleicht gar nicht mehr bei Spotify veröffentlicht, warum auch, ich bekomme keine Kohle eigentlich dadurch, ich habe keinen Bock mehr auf das Gehassel mit irgendwelchen Playlisten. Es werden sowieso jeden Tag 120.000 Songs veröffentlicht, was gebt ihr mir dafür, außer einen warmen Händedruck?
Ja.
Kann ich, außer das Gefühl, seine eigene Entscheidung zu haben und zu sagen, nö, das möchte ich nicht, das ist meins.
Ja.
Also ich möchte diesen Stuhl, den möchte ich nicht hier im Ikea drin stehen haben, sondern ich möchte den schon bei schöner wohnen.
Ja.
So, aber Ikea kriegt den nicht.
Ich würde, also weißt du, wenn ich jetzt eine Person nicht mag zum Beispiel, das passiert sehr selten, aber wenn ich jetzt eine Person nicht mögen würde, dann würde ich der doch auch nicht einfach ein Geschenk machen normalerweise. Der würde ich doch auch nicht einfach sagen, so hier komm, nimm doch mein ganzes Album und mach damit, was du willst und du musst gar nichts dafür machen eigentlich. Das würde ich ja nicht machen, wie mit Social Media. Ich würde mich ja jetzt auch nicht nackt auf die Straße stellen und sagen so, hier bin ich, so nach dem Motto, weil ich keinen Bock drauf habe. Und warum mache ich dann das, wenn es so ein ähnliches Gefühl in mir auslöst? Warum mache ich Social Media, wenn ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, wenn ich in meinem Leben, in der realen Welt, auch auf manche Sachen keinen Bock habe, dann mache ich das auch nicht so, weißt du? Aber das mache ich und genauso würde ich eben auch nicht allen irgendwas schenken. Deswegen denke ich, vor allem, wenn es so unfair auf eine Art und Weise ist, so unfair abgerechnet wird und ich dann sehe, was ich jetzt gesehen habe, das Camp Nou, um zum Fußball zu kommen, super Thema, aber beim Camp Nou, das neue Stadion, und nicht das neue, aber das alte, das jetzt umgebaut wurde vom FC Barcelona, das jetzt Spotify Camp Nou heißt. Ja. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, Himmel, wie viel zahlt wahrscheinlich Spotify, dass dieses Stadion ab sofort so heißt vom FC Barcelona, weißt du? Und auch Trikotsponsor Spotify drauf ist. Und wie wenig bekomme ich für die Musik, also die verdienen ja quasi an uns, verdienen die das Geld, das sie am Ende an den FC Barcelona zahlen, einen krank kommerziellen Verein einfach so.
Ja.
Es ist doch unglaublich eigentlich.
Da sitzt Ter Stegen zu Hause und ist total traurig, weil er echt einen bösen Kreuzbandriss hat, aber weiß halt, dass er ein bisschen Geld von Benno Meyer bekommt.
Ja, hey, streng genommen streng gehört mir FC Barcelona mit so auf eine Art und Weise.
Stell dir mal vor, das würden jetzt alle MusikerInnen halt sagen, ey, wisst ihr was, der FC Barcelona, der gehört auch uns.
Man müsste mal so anteilig gucken, wie viel Anteil tatsächlich an den Geldern, die von Spotify an Barcelona gezahlt werden für genau die Sache, wie viel anteilig davon von KünstlerInnen kommt tatsächlich, also so.
Voll. Und dann hast du das Gefühl, 0,00002% gehört mir der FC Barcelona.
Das wird mir reichen. Das wird mir ohne Scheiß, das wird
so
mir reichen.
So als Fußballfan?
Ja, doch.
Ihr könnt eure Rechte wieder haben, aber dann möchte ich Gästeliste
haben. Ich möchte, dass mein Name auf so einem Trikot in 0,00002 draufsteht. Ja.
Ja,
bitter soll da draufstehen.
Bitter.
Ganz groß.
Bitte bitter. Jetzt sind wir ja schon wieder da. Also, Album.
Ja.
Du möchtest das als Album veröffentlichen oder du möchtest jetzt wieder diesen, wie nennt man das so schön, den schwedischen Weg. Der schwedische Weg, ich glaube, das heißt so.
Ja.
Der schwedische Weg heißt Single, Single, Single. Und dann ganz weit entfernt ist dein Album.
Genau das möchte ich nicht mehr. Ich habe jetzt noch ein paar Songs. Ich habe das gleiche wahrscheinlich wie du, also dass ich so viele Songs schreibe und ein halbes Jahr später habe ich keinen Bock mehr auf die. Aber jetzt habe ich beschlossen, nochmal ein paar Songs zu veröffentlichen einfach, nur um sowas aufzubauen. Ich meine, es ist auf null gestartet, alles. Also ich habe ja wirklich alles, da gab es ja noch gar nichts, deswegen ein paar Songs veröffentlichen. Aber möchte mich nächstes Jahr, so ab Februar, März, möchte ich mich hinsetzen und ein Album einfach machen. Die Situation, wie es mir da gerade geht, einfach über ein paar Monate hinweg einfach aufnehmen, recorden, Songs schreiben, fertig machen und dann einfach das Album veröffentlichen, weil es mir eben nicht mehr darum geht, irgendwie ein Waterfall-Prinzip, also Single für Single, am Ende mündet es im Album, so, auf sowas habe ich gar keine Lust mehr, weil da laufe ich wieder etwas hinterher. Es reicht mir, glaube ich, einfach so als Gesamtding etwas hinterher zu laufen. Ich möchte die Kontrolle darüber haben, über das, was ich veröffentliche, über das, was ich mache und schreibe. Es kommt ja aus mir, also will ich es auch nicht abgeben.
Das ist so ein bisschen wie, dann sind wir schon wieder bei den Möbeln, als wenn jemand bei dir ein Wohnzimmer bestellt hat und du den lieferst, sagst, okay, das ist der Stuhl.
Ja.
In 3 Wochen kommt vielleicht der Tisch.
Ja.
Aber vielleicht, wenn ich mich dagegen entscheide, vielleicht kommt auch erst die Lampe oder der Schrank.
Ja.
Aber es kommt nicht alles auf einmal, sodass du dich halt komplett einrichten kannst und siehst, ah, so sieht's aus.
Ja.
Und das Problem an manchmal, denk, ist dann so, wenn du halt so am Schnitzen bist und hast den Stuhl halt dann fertig, und eigentlich so, der Tisch ist so halb fertig und die Kommode ist so halb fertig, dann hast du aber den Stuhl nicht mehr so richtig und kannst dich gar nicht mehr an denen orientieren. Und auf einmal werden Tisch und Schrank irgendwie ganz anders und passen nicht mehr ganz zu dem Stuhl, weil die ja nicht aus einem Guss kommen.
Ja, voll. Und vor allem die Person, die von mir das Wohnzimmer eingerichtet bekommen möchte, der sage ich ja, hey, schau mal, du hast dich dazu entschieden, dass ich dir das Wohnzimmer einrichte und du möchtest meine Handschrift in den ganzen Möbeln haben, dann musst du auch darauf warten, bis alles fertig ist, damit ich dir das ganze Wohnzimmer geben kann. Weil nur dann hat es auch einen Wert in gewisser Weise. Nur dann kann sich die Person darauf freuen. Sie kann sagen, oh, okay, wow, jetzt habe ich das ganze Wohnzimmer und kann sich über alles, über diese ganze, wie du es gerade gesagt hast, dass es alles aus einem Guss ist, alles aus einer Hand geschnitzt, kann ich mich drauf freuen, auch wenn es 2 Jahre dauert. So war es früher, so habe ich das in Erinnerung. Die Musik, die ich früher gehört habe, ich kann mich noch erinnern, ey, ich habe so viele CDs damals gekauft und habe mich zum Beispiel bei den Foo Fighters immer gefragt, wann kommt das nächste Foo Fighters Album? 2 Jahre sind vergangen, 3 Jahre sind vergangen und auf einmal macht's bumm und sie sagen so, ey, übrigens, wir haben ein neues Album produziert und man ist so, oh geil, ich freue mich drauf, dass ein neues Album da ist, weißt du? Das war das Gefühl, wie ich Musik gehört habe, wie ich mich darauf gefreut habe, wie es ein riesiger Teil als Konsument in meinem Leben war, dass ich mich auf Dinge gefreut habe. So.
Das schafften übrigens immer noch Bands, ist mir gerade aufgefallen bei White Lies.
Aha.
White Lies haben ein neues Album rausgebracht vor 2 Wochen und sie haben sich echt viel Zeit gelassen. Ich glaube, im Sommer gab es einmal den ersten Track der Platte und dann 3 Wochen später den letzten Track der Platte und dann kam erstmal gar nichts, sondern es war einfach nur dieses Bumm, Album ist da.
Ja.
Und das fand ich so sweet und so smart, weil ich mich so drauf gefreut habe, weil das natürlich nicht die Singles waren, sondern es war eigentlich irgendwie wie der Epilog und das Outro.
Ja.
Und es war so, ey, aber was halt wirklich auf diesem Album passiert, das kriegt ihr nur an
voll
diesem
cool.
Tag. Und ich fand's super geil.
Ja.
Ich freue mich mega. Die kommen jetzt auch im Februar, sind die in Hamburg. White Lies kann ich empfehlen. Ich fand die damals in dieser Indie-Zeit, als die hochgekommen sind mit dem ersten Album, fand ich die halt einfach wahnsinnig zu drüber und viel zu pathosmäßig. Und dann habe ich die einmal live gesehen. Das ist noch gar nicht mal so lange her. 3 oder 4 Jahre ist das her zur neuen Platte und habe gedacht, so, alter Schwede, was? Das ist eine der geilsten Live-Bands.
Ja.
Da kann ich nur empfehlen. Und das gleiche haben übrigens auch Tame Impala gemacht dieses Jahr. Tame Impala haben ja auch ein neues Album rausgebracht und haben so 3 Stücke rausgebracht, die so überhaupt gar nicht zueinander gepasst haben und gedacht, so, wie scheiße wird dieses Album dann? Und dann im Albumkontext funktioniert es aber wieder und du denkst halt einfach für mich, alter, Tame Impala, das ist für mich das Album des Jahres, das neue.
Ich habe das auch lange nicht mehr gemacht, also lange Zeit habe ich das nicht gemacht, ein Album von Anfang bis Ende gehört. Ich war so voll, genau in der Zeit, wo ich auch selber so die Musik nicht mehr irgendwie bei mir hatte, sondern nur noch irgendwie rausgehauen habe, habe ich auch gemerkt, dass ich fast nur noch so Playlists höre oder beziehungsweise Radios, so auf Spotify oder was auch immer. Aber jetzt inzwischen bin ich auch wieder da. Ich finde ein Act und denke mir, wow, das klingt geil. Und dann schaue ich, was die letzte Veröffentlichung, Album, zack, und von Anfang bis Ende. Und dann bekommt man dieses komplette, wie ein Film, den schaust du ja auch nicht irgendwie immer nur so in 10 Minuten teilen, sondern du schaust den ja von Anfang bis Ende. So. Und genauso fühlt sich das dann auch immer an. Das ist richtig geil, dieser Weg irgendwie, der da gemacht wurde. Und mit dem ey, wir entscheiden uns wirklich die Tracks hintereinander. Das hat ja alles, das ist ja alles eine Idee. So, die muss man auch würdigen und muss dem auch folgen, so ein bisschen.
Und vor allen Dingen, wenn man auch das Standing oder das Selbstbewusstsein hat, wenn man mit Personen zusammenarbeitet, zu sagen, nein, ich möchte das, aber dass die Tracks hintereinander passen. Ja. Und nicht nur, weil wir Tracks gemacht haben und gucken, wie sie zueinander passen, sondern weil vielleicht Track 1 etwas macht und Track 2 da drauf geschrieben ist und das nur so Sinn macht, wir führen sie durchs Wohnzimmer. Ja. Und alles baut aufeinander auf und alles macht voll Sinn.
Ja, das ist richtig schön eigentlich. Ja.
Ja, man schwelgt so in alten Gedanken, ja, und man würde sich freuen, wenn, weiß ich nicht. Bei mir ist es halt manchmal merke ich halt, wie sehr der Musiknerd da immer noch drin steckt, aber wie oft ich den auch deckel.
Mhm.
Das merke ich vor allen Dingen daran, dass zum Beispiel der Anteil der Zeit, die ich in Podcasts oder in Nachrichtensendungen oder alles das, was ich bei Spotify höre, ist, das gesprochene Wort ist mehr als die Songs.
Ja.
Und da merke ich halt einfach, warum machst du das denn eigentlich?
Ja.
Warum hörst du dir jetzt nochmal eine Folge Lage der Nation? Okay, weil es wichtig ist, sich mit Politik auseinander zu besetzen, aber dann hast du dann auch so, ah, ey, Freunde ist aber auch schon schön.
Ja.
Kicker the Zone, schon schön.
Ja.
Nochmal über jeden Tag noch ein bisschen über Fußball.
Echt, so. Bist du so im Fußball-Ding, oder was?
Ich bin viel mehr im Fußball-Podcast-Ding als im Fußball selbst drin.
Ach, okay, das ist spannend.
Ich weiß auch nicht, woher das herkommt. Irgendwie bin ich da reingerutscht.
Ey, weißt du, wo ich jetzt letztens reingerutscht bin?
Voll ins Rabbit Hole, Fußball-Rabbit Hole.
Nicht unbedingt Fußball. Fußball war schon immer irgendwie ein Teil bei mir so. Aber es ist die Sozialisierung auch in gewisser Weise. Aber ich bin jetzt in so ein, ich wollte eigentlich immer schon viel so Gaming machen, also viel zocken und so. Aber ich habe lange Zeit mir nicht gegönnt, die Zeit zu investieren in PlayStation-Spielen oder was auch immer. Ich habe aber schon ewig so eine PlayStation 4 mit etlichen Spielen und habe immer nur gezockt, wenn ich krank war, weil ich im normalen Alltag immer dachte, ich verliere Zeit, wenn ich jetzt zocke, so 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden. Und wenn ich krank bin, dann baller ich da wirklich 10 Stunden durch. Red Dead Redemption habe ich letztens gezockt. Jetzt bin ich aber nochmal... Zweiter Teil. Oh, heftiges Spiel. Ständig am Angeln gewesen und so. Richtig geil. Das ist wirklich, ja, weil, weißt du, ich mache da keinen Anglerschein für super viel Geld, um dann irgendwie echte Tiere zu töten. Dann stelle ich mich lieber bei Red Dead Redemption hin und mache das realitätstreu nach. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war dieses Rabbit Hole. Bei YouTube bin ich reingefallen, tatsächlich Menschen beim Zocken zuzugucken auf einmal. Ich schaue tatsächlich Hand of Blood zum Beispiel, finde ich ultra sympathisch und lustiger Typ. Dem schaue ich jetzt ständig dabei zu, wie er irgendwelche PlayStation oder Spiele, Gaming-Spiele spielt. So, es ist absurd, aber ich finde es irgendwie cool. Und ich gönne es mir auch tatsächlich, das zu gucken. Also nächste Ebene eigentlich noch. Ich spiele nicht mal selber, sondern ich schaue Leuten dabei zu, wie sie spielen.
Das finde ich krass. Also das kann ich, also ich kann es nachvollziehen, weil es auch so ein bisschen ist, wie bei seinem besten Freund auf dem Sofa zu sitzen.
Das habe ich wohl viel gemacht.
Ja, und irgendjemand hat gesagt so, ey, ich habe das neue Resident Evil oder ich habe das neue Zelda und man sitzt da halt einfach nur und guckt einfach gerne zu. Manchmal ist man so selber, wo man sagt so, ach, mach doch, los, drück L2.
Ja.
So. Deshalb kann ich das verstehen, warum Menschen das machen. Aber dann zocke ich doch lieber. Bei mir ist es so, echt, ich zocke dann doch lieber selber.
Ja.
Aber wenn du es, ey, es ist ja aber auch so, dass wir sind ja auch schon so weit entfernt von einem großen Affen, der auf einem Haus steht und den man Jump-and-Run-mäßig oben erreichen muss, damit das Spiel vorbei ist.
Ja.
Sondern du hast ja so unfassbare Welten, alleine diese The Last of Us-Welt.
Ja.
Den ersten und den zweiten Teil da hineinzugehen, das nimmt dich so emotional mit, wie ein Buch, wie ein gutes. Und da habe ich auch so wahnsinnig Respekt vor, wenn Menschen das erschaffen können. Oder BioWare mit die Stadt unter Wasser.
Atlantis.
Bioshock. Bioshock, der erste Teil von Bioshock. Das ist der Wahnsinn.
Das ist wirklich krass.
Deshalb mach das. Such dir ein gutes Spiel raus. Ja. Hast du schon The Last of Us gespielt?
Nee, habe ich noch nicht gespielt. Aber ich suche gerade. Deswegen ist es ganz gut, dass du es sagst. Ich habe es mal angespielt. Ich saß auf dem Sofa bei einem Freund, der hat The Last of Us gespielt. Last of Us, ne?
Ja.
Deswegen, ich muss es mal selber spielen.
Du musst es selber spielen und du spielst halt nur die erste halbe Stunde und dann weinst du.
Ja.
Das nimmt dich schon so mit, dass du da stehst und denkst halt einfach nur so, what? Was passiert denn da gerade? Hä? Ich habe mich doch gerade so an diesen Charakter gewöhnt. Oh mein Gott. Und dann geht dieses Spiel erst los. Das nimmt dich da auf so einen emotionalen Trip.
Dann geht's erst los.
Und dann geht's erst richtig los.
Okay.
Und am Ende bist du wirklich, wirklich richtig traurig, dass das so passiert. Und die schaffen
Hast du es durchgezockt?
Ich habe beide durchgezockt, krass. Zweimal.
Naja.
Und der zweite Teil ist ja so im Verruf, weil etwas passiert, was man normalerweise im Mainstream nicht machen würde.
Ah ja.
Und dann zwingt man den Spieler dazu, etwas zu tun, was noch kein anderes Spiel getan hat.
Okay,
also
krass.
Du wirst gezwungen, etwas zu machen und es dann gut zu finden und für etwas eine Emotion zu entwickeln, was du eigentlich gar nicht willst.
Aha.
Das ist so ein, das Spiel erpresst den Spieler.
Krass,
und das fand ich so nice, weil die ja beim ersten Spiel es geschafft haben, dass du so einen Bezug zu allem, zu der Welt und zu diesen tollen Charakteren bekommen hast. Und da sind so Gänsehautmomente drin, wo du denkst, Alter, das hat mir noch keinen Film gegeben. Und beim zweiten reißen die das alles um und erpressen dich damit, wenn du wissen willst, wie es weitergeht, musst du das und das tun. Und dann bist du halt so, oh, ihr Ficker, ihr nehmt mich gerade emotional mit, ich hasse euch.
Krass, okay. Aber es ist ja trotzdem am Ende noch so ein Zombie-Spiel, ne? Also musst du ja schon dich, also so ein bisschen, also mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, sehr viel Emotion, aber auch noch zusätzlich.
Sagen wir so, es ist ein emotionaler Spielfilm in einer Welt mit Pilzzombies.
Du hast auf jeden Fall unfassbar gute Werbung gerade dafür gemacht. Also ich bin auf jeden Fall drin. Ja.
Oh, herrlich.
Ja. Ich habe jetzt übrigens Red Dead Redemption 2 durchgezockt, beim letzten Mal, wo ich krank war. Und ich will nicht spoilern, aber
der Held stirbt.
Aber der wird irgendwann krank. Und dann lag ich so auf dem Sofa und hab die ganze Zeit so gehustet. Und er hat auch immer gehustet. Und dann habe ich mich noch mehr verbunden mit ihm gefühlt. Weil er wurde immer kränker. Und ich so, am nächsten Tag bin ich wieder fit. Nein. Und dann war ich noch kränker. Und dann war ich so mit ihm. Wir waren eins auf einmal. Ja.
Oh, ich habe so Bock da drauf. Das ist ja auch etwas, was ich interessant finde. Wie sehr können eigentlich Sachen miteinander verschmelzen? Das heißt, Musik und Videospiele und die Kunst des Erzählens in Filmen, was eigentlich irgendwann technisch möglich ist. Ne? Also viele verdammen ja auch einfach diese künstliche Intelligenz, AI-Zeitalter.
Ja.
Das wird so viele Jobs im Kultur- und im Medienbereich wegkillen und so. Aber der Gedanke daran, dass alles miteinander kombinierbar ist und dass man auf einmal in ganz neue Welten halt hineingeht, weil KI sich so weit entwickelt hat, dass, keine Ahnung, du dein eigenes Universum erschaffen kannst.
Ja.
Das finde ich super interessant.
Ja, es ist, also ich finde auch, das Gebiet ist richtig interessant eigentlich, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst oder mal reindenkt, was eigentlich noch alles möglich sein kann. Vor allem dieses Verschmelzen, was du gerade gesagt hast. Ich bin immer bei KI ein bisschen vorsichtig oder allgemein bei dieser virtuellen Welt, sag ich mal, die ja stattfindet. Weil ich schon das Gefühl habe, dass die Realität halt auch super geil ist. Und je tiefer ich in diese virtuelle Welt reingehe, die Realität ein bisschen verliere. So. Also alleine mit Handy, was ich schon gesagt habe, dass ich eigentlich ganz gerne so ein Klapphandy holen wollen würde. Ich habe das Gefühl, ich benutze dadurch den Bildschirm so oft und so viel auch unnütz, dass ich die Realität so ein bisschen verliere. So hat sich das die letzten Jahre gezeigt. Deswegen versuche ich gerade eher den Weg zu gehen, weg von der virtuellen Welt, hin wieder zur realen Welt, wieder Dinge mehr wahrzunehmen. Ich habe auch das Gefühl, ich habe früher, ich kann es jetzt nicht vergleichen, aber ich habe mal die Welt viel intensiver wahrgenommen, als ich es jetzt tue. Fühlt sich an, als wären so meine Knospen so ein bisschen abgestumpft irgendwie. Und das wieder so zurückzuholen, da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf. So. Ja, wie bei Red Dead Redemption, weißt du, wenn man da... Genau. Wieder zurück in die Mitte.
Und wenn ich dann dieses Gefühl habe, dann gehe ich einfach wieder angeln.
Ja, einfach wieder in die Berge. So, weißt du? Und ich sehe so die Gletscher vor mir und schmeiß die Angelrute rein. Und dann
kommt der Yeti und ich knall ihn ab.
Ja, und ich knall ihn ab.
Einfach. Genau. Kommen zwei Leute, ich knall sie einfach ab.
Ja.
Ach, herrlich. Das war es auch schon mit der Stunde.
Ja, das ist schnell vorbeigegangen.
Es ist richtig schnell vorbei. Das war ein voll schönes Gespräch.
Ja, fand ich auch.
Wir haben, habe ich auch gemerkt, dass wir schon lange nicht mehr miteinander richtig lange gesprochen haben.
Weil wir uns aber auch immer nur so zwischendrin sehen. So, es fühlt sich an, als wäre es immer so, wir sehen uns mal eine halbe Stunde hier, aber nicht eine Stunde.
So. Genau. Und deshalb freue ich mich so sehr, dass du halt im Winterwunderland halt ab und zu mal vorbeikommst und den Stuhl machst.
A Winter Wonderland.
Nee, ganz schlimm ist jetzt den Ohrwurm, den ich habe, ist... ich weiß nicht, ob das hier Stray Cats oder Meatloaf ist. Es ist Santa Claus is coming to town.
Oha, heftig.
Boom, boom.
Ja.
Santa Claus is coming to town. Boom. Santa Claus is coming to town. Und ich wach da morgens mit auf.
Oh, das ist krass. Das klingt wie ein Wecker.
Es ist jemand.
Aber so aus dem Nichts, so ein bisschen zu laut.
Ich war ja letztes Jahr schon im Winterwunderland. Und mein Lieblingssong war da It's the most wonderful time of the year. Ja,
ey, ich muss ganz Michael Bublé, ne?
Ja.
Weihnachtsalbum.
Ja.
Ich war damals tatsächlich, könnte ich auch Guilty Pleasure nennen, auf dem Weihnachtskonzert von Michael Bublé.
Tatsächlich. Echt? Bist du wirklich
in der Olympiahalle in München damals. Ich weiß nicht, wie
alt ich war. Wollte ich mal wieder fühlen. Die Knospen mal wieder nach oben holen.
Die Knospen mal wieder so hier. Ein bisschen auffrischen. Ja, deswegen, ich fühl's. Dieses Weihnachts-Swing nenne ich es mal. Ja.
Weihnachts-Swing?
Weihnachten ist ja ein Swing.
Ich habe ja immer noch ein Instrumental bei unserem Produzenten, mit dem wir zusammenarbeiten, ja, für einen Weihnachtssong. Ich muss mal gucken, ob ich es dieses Jahr schaffe.
Das wolltest du wirklich, du hast es mir erzählt letztes Jahr.
Ich glaub, ich habe gehört. Das ist dann aber so emotional alles in die Grütze gegangen, weil ja, ganz viel passiert ist, dass ich gesagt habe, ich mach doch jetzt keinen Weihnachtssong.
Ja.
Und jetzt ist dieses Jahr halt einfach so, ich habe es immer noch nicht angefangen, weil ich erstens, als ich im Weihnachtswunder, also als ich es hätte machen können, war es halt August.
Ja.
Und jetzt bin ich halt irgendwie so am Durchrocken und habe halt gefühlt monatelang keine Pause mehr gemacht.
Ja.
Und jetzt ist halt einfach gerade so die Phase, wo ich sage, naja, vielleicht ist es ja auch so ein unerzählter Witz, der im dritten Jahr dann aufgelöst wird.
So.
Aber ich keine Ahnung, aber vielleicht schaffe ich es nochmal, dahin zu gehen. Aber wir sind jetzt bei dem Punkt, wo ich sage, wir haben eine Playlist, die heißt Astrakulada Nachtasyl. Da kannst du mir bitte einen Song von dir, den du raufhaben willst, wo du sagst, das, du hast auch erst nur einen Song.
Ja, richtig. Ich glaube, die Entscheidung ist leicht.
Genau, bitter mit?
Du gehst nicht mehr raus.
Gut. Und hast du noch einen Musiktipp?
Da muss ich, das, da überforderst du mich jetzt plötzlich.
Ist egal. Ich knall noch etwas von irgendwas knall ich noch von der neuen White Lies drauf, das ist wieder ein fantastisches Album ist.
Coole Idee.
Und dann würde ich sagen, wünschen wir uns bis dahin ein frohes Schaffen miteinander.
Ja, and the most wonderful time of the year. The
most wonderful time of the year. So, du gehst jetzt auf den Stapler, ich setz mich vorne drauf und zusammen fahren wir in den Sonnenuntergang.
Ich heb dich hinauf.
Ladies and Gentlemen, wir hören uns in 2 Wochen. Wahrscheinlich. Tschüss!